im zweiten Teil, Römer Kapitel 5, ich lese mal die nächsten Verse, 12 bis 15, um die soll es jetzt gehen bis zur Mittagspause. Verse 12 bis 15. Deshalb ebenso, wichtiges Wort, ebenso wie durch einen Menschen die Verfehlung in den Kosmos hineinkam und durch die Verfehlung der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, worauf alle verfehlten. Jetzt kommt ein Einschub, weil eigentlich geht es bei Vers 18 jetzt weiter, aber Paulus macht einen Nebensatz, denn bis zum Gesetz war schon Verfehlung in dem Kosmos. Verfehlung aber wird nicht angerechnet, wenn kein Gesetz ist, sondern der Tod regierte von Adam bis auf Mose, auch über die, die nicht in der Gleichheit der Übertretung Adams verfehlten, welcher ein Typ des Künftigen ist. Jedoch ist nicht wie die Übertretung also auch die Gnadengabe. Denn wenn in der Übertretung des einen die vielen starben, wie viel mehr wurde die Gnade Gottes und die Schenkgabe in Gnade der des einen Menschen, Jesus Christus, hinein in die vielen überfließend. Also ein ganz gewaltiges Wort, was wir auch hier wieder finden. Und wir wollen es jetzt der Reihe nach vortasten. Und ich werde versuchen, etwas langsamer zu machen und aus dem einen oder anderen Bibeltext zu lesen, dass ihr mitlesen könnt. So, nochmal Vers 12. Deshalb ebenso, ein wichtiges Wort, wie durch einen Menschen die Verfehlung in den Kosmos hineinkam und durch die Verfehlung der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, woraufhin, könnte man sagen, alle verfehlten. Wir müssen da zweierlei klären. Erstens, was ist Kosmos? Zweitens, woher kam die Sünde oder Verfehlung? Wichtig ist dann auch noch, was die Begrifflichkeit angeht, hier in diesem Vers, dass es da heißt, worauf und nicht weil. In unserer Bibel steht meistens weil. Weil ist nicht richtig, sondern es muss worauf heißen oder aufgrund dessen oder so ähnlich. Ich werde es noch genauer erklären, wenn es dann dran ist. Also erstens, was ist Kosmos? Jesus sagt mal in Matthäus 13, Vers 38, der Acker ist der Kosmos. Und der Same sind die Söhne des Reiches und so weiter. Ihr kennt das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Also er meint damit diese Welt im Grunde, auf der wir rumlaufen. Das wäre der Kosmos. Paulus schreibt in 1. Korinther 4, Vers 9, das ist ein dichter Text, und lese euch jetzt auch vor. 1. Korinther 4, Vers 9, spricht er von dem Schauspiel. Er sagt, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind dem Kosmos ein Schauspiel geworden. Und jetzt erklärt er, wer das ist, wer dazugehört. Wir sind dem Kosmos ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Also Paulus rechnet zum Kosmos auch noch Engel dazu. Wenn wir Epheser 2 bedenken, da heißt, die Söhne des Ungehorsams sind jetzt wirksam im Luftbereich, also unmittelbar um die Erde herum. Wir könnten also zu dem Schluss kommen, mit 1. Korinther 4, Vers 9, dass zum Kosmos Engel und Menschen gehören. Ich weiß, dass da früher das unterschiedlich sehen, du kannst es auch nehmen, wie du willst. Auf jeden Fall gehören die Menschen dazu, vielleicht auch noch die Engel. Weil das hat auch noch einen wichtigen Nebenaspekt, aber dazu später. Also Kosmos ist mehr vielleicht als das, was wir vor Augen haben. Und die zweite Frage, woher kam die Sünde? Er sagt hier, durch einen Menschen, Römer 5, Vers 12, der Vers da eben dran ist, durch einen Menschen kam die Verfehlung in den Kosmos hinein. Und jetzt ist interessant, was war denn das für ein Mensch? Wir wissen noch, dass Adam damit gemeint ist. Ich lese nochmal 1. Korinther 15, die Verse 45 bis 47, und dann können wir noch ein wenig darüber nachdenken. 1. Korinther 15, ab 45. ist ja das berühmte Auferstehungskapitel, da heißt es, so steht geschrieben, der erste Mensch oder der vordere Mensch, genau genommen, Adam, wurde zu einer lebenden Seele. Der letzte Adam zu einem Leben machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Seelische, bei euch steht natürlich, das Seelische, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite aus dem Himmel. Wir haben jetzt hier den Vergleich Adam, Adam. Er nennt ja dann das Wort Typ, was ich dann auch noch erklären will. Also zunächst durch einen Menschen kam die Verfehlung. Wieso durch den Adam? Wie war denn das im Paradies? Als wen hat denn der Satan, die Schlange, zuerst angegangen? Eben. Also die Eva hat doch zuerst das Gebot Gottes übertreten. Jetzt sagt uns aber die Bibel, der Adam war der erste Mensch, durch den die Verfehlung in den Kosmos hineinkam. Weil er ist ein Typ auf den Christus. Wie bringen wir denn das zusammen? Ich biete folgende Erklärung an. In 1. Timotheus 2, Vers 14 lesen wir, Adam wurde nicht betrogen. 1. Timotheus 2, Vers 14. Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen von vielen Übertretern. 1. Timotheus 2, Vers 14. Kannst du noch 2. Korinther 11, 3 dazu schreiben, da steht dazu auch noch was drin, lese ich jetzt nicht. So, also die Frau wurde betrogen, heißt doch mit anderen Worten, der Mann, der Adam, wurde nicht betrogen. Also wenn nur die Frau betrogen wurde und der Mann wurde nicht betrogen, müssen wir daraus schließen, dass der Mann Adam ganz bewusst diese Verfehlung begangen hat. Seine Frau hat es unbewusst gemacht. Also sie wurde verführt oder betrogen. Also sie war der guten Meinung, dass das schon in Ordnung ginge. Weil sie nicht das durchschaut hat, was der Satan, die Schlange, ihr da erzählt hat. So sagt uns die Bibel. Aber die Verfehlung kam durch einen Menschen, den Paulus in Römer Kapitel 5 mit Adam definiert. Wenn doch vorher schon seine Frau verfehlt hat, warum kam dann die Verfehlung in den Kosmos durch den Adam, der nicht betrogen worden ist, hinein? Meine Erklärung, die nach der Schrift folgende wäre, ist, dass der Adam, wenn er ein Typ auf den Christus ist, wir werden die Typologie dann ganz eingehend behandeln, noch vor Mittagessen, ich hoffe mir gelingt das, dann werden wir erkennen, dass also der Adam bewusst die Schuld seiner Frau übernommen hat und damit verantwortlich ist für alles, was danach geschah. Also er trägt die Verantwortung für das Handeln Gottes mit den Menschen nach dem Übernehmen der Verfehlung von seiner Frau. Er hätte ja, ich rede jetzt menschlich, das auch anders machen können und sagen, mach die Frau weg, gib mir eine neue und die ist wahrscheinlich dann cleverer und mit der machen wir dann die Heilsgeschichte einfach weiter. Nein, sondern es ist eben so gelaufen. Und weil es eine Typologie auf den Christus ist, musste das auch so sein. Was hat denn der Christus gemacht? Der Christus hat auch die Verfehlung von seiner Frau, der Leibesgemeinde quasi und auch des ganzen Kosmos noch übernommen. Er hat auch ganz bewusst sich zum Sünder gemacht. Wir haben das gelesen vorhin schon in 2. Korinther 5, Vers 21. Er ist für uns zur Sünde geworden. So, also nochmal, durch einen Menschen kam die Verfehlung in den Kosmos und der eine Mensch war Adam, weil er die Verantwortung dafür übernommen hat, was seine Frau gemacht hat und selber ebenfalls diese Frucht gegessen hat. Dazu auch später noch, was das bedeutet in der Typologie. Wichtig ist ja noch in dem Vers 12, dass wir auch erkennen, dass nur der Adam gesündigt oder verfehlt hat und deshalb sterben musste, wir aber nicht sterben, weil wir sündigen, sondern, wie sagt der Vers hier, der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, woraufhin sie alle verfehlen. Also wir haben den Tod von Adam geerbt, deshalb sündigen wir. Wenn in eurem Vers 12 weil steht, ist das irreführend. Das heißt nicht weil. Im Grundtext steht F ho. Wer im Grundtext dabei hat, kann nachgucken. Würde wirklich heißen, auf welches. Das kann man in unserer Sprache natürlich nicht so sagen, weil das unverständlich wäre. Deswegen ist übertragen in unserer Sprache richtig, worauf oder auf was folgend. Also der Tod wurde geerbt und als Folge davon sündigen wir. Nicht wir sterben, weil wir Sünder sind. Natürlich auch, aber nicht primär, sondern heilsgeschichtlich ist die Reihenfolge umgekehrt. Das lernen wir jetzt noch, weil Paulus sagt, auch die, die nicht in der Gleichheit Adams gesündigt haben, müssen sterben, natürlich. Aber der Weg ist ein anderer, es geht also andersrum. Das heißt, wir sind Sünder, weil wir von Adam den Tod geerbt haben. Deshalb müsste man, ich zitiere euch mal den Heinrich Langenberg, der sagt, nicht die Sünde wird als solche vererbt, sondern der Tod als Zustand und mit ihm die Sündenveranlagung. Und so herrscht die Sünde vermittels des Todes. Deshalb kann man besser von Erbtod sprechen, aufgrund dessen sie alle sündigen. Heinrich Langenberg findet das ganz hervorragend, so sehe ich das auch. Und
wird ja oft von dieser Erbsünde auch gesprochen. Kann man das dann in dem Fall gleichsetzen mit dem Erbtod, also als genauere Bezeichnung?
Wenn derjenige das so versteht, okay, das ist ja eben die Frage. Wenn er natürlich das so sieht, wie es auch übersetzt wird, weil, dann wäre es falsch. Ne? Also wir sterben nicht, weil wir die Sünde geerbt haben, sondern wir sterben, weil wir sündigen, weil wir den Tod geerbt haben. Deswegen sterben wir. Das Ergebnis ist dasselbe, ist keine Frage. Ne? Nur die Verantwortlichkeit liegt woanders. Darum geht es doch hier. Wir müssen auch das alle dann deutend dahingehen. Weil das hängt ja davon ab, wenn es meine Schuld ist, weil ich sündige, dass ich sterben muss, das ist ja Unsinn. Das stimmt ja nicht. Sondern ich bin sterblich, weil Adam gesündigt hat. Deswegen bin ich sterblich. Deswegen muss ich auch sterben. Deswegen hat Christus alles geändert. Deswegen muss ich jetzt nicht mehr sterben. Verstehst du? Deswegen haben wir am ersten Teil gesagt, Christus hat das alles geändert. Das gilt nicht mehr, was bis Golgatha gegolten hat. Jetzt ist alles anders. Wird noch deutlich werden.
Darf ich auch noch etwas zwischenfragen? Du hast vorhin gemeint, im Kosmos gehören auch die Engel. Wenn jetzt aber durch Adam die Verfehlung kam, aber die Verfehlung der Engel war doch wesentlich vorher.
Ja. Danke für den Tipp, steht hier noch auf meinem Manuskript zwischendrin, nämlich in Hesekiel 28, Vers 14 und 15 lernen wir das, dass der allererste hochrangige Cherub, wo wir glauben, dass es der Tod ist, oder der Engel, der zum Tod geworden ist, sich über Gott erheben wollte und Gott ihn zu Asche auf die Erde gemacht hat. Das war im Grunde der Anfang der Verfehlung oder Sünde im Himmel. Dann lernen wir in der Schrift in Jesaja 14 mit dem babylonischen König ein Bild auf den Satan, dass der das auch so gemacht hat, als Engel, als Cherub-Engel. Nebensatz, in Hiob steht, dass der Tod einen Erstgeborenen hat, also könnte man annehmen, dass der Teufel der erstgeborene Sohn des Todes ist. Das ist ein anderes Thema, ich will das gar nicht ausweiten, nur zum Verständnis. Und jetzt lernen wir in Hebräer 2, Vers 12, dass dieser Satan die Macht des Todes übernommen hat. Also der erste Cherub war der Tod. Warum? Jesus hat gesagt, erste kann letzte sein. Paulus hat gesagt, der letzte Feind ist der Tod. Also muss der erste Feind gewesen sein. Nur damit er den Gedankengang versteht. Also der erste hochrangige Cherub, der gesündigt hat in Gänsefüßen, ist biblisch belegbar der Tod. Dieser Tod wurde beseitigt von Gott, Hesekiel 28, Vers 14. Die Macht dieses Todes hat der Teufel übernommen, Hebräer 2, Vers 12. Und jetzt, wenn wir die Heilsgeschichte weiter gucken, Offenbarung 1, Vers 18 steht, der Christus hat die Schlüssel des Todes und des Hades und hat den Teufel entmachtet. Also die Todesmacht hat zweimal den Besitzer gewechselt. Erst hat sie der Tod gehabt, dann der Teufel und jetzt hat sie Jesus. Seit Golgatha hat sich alles geändert. Selbst der Tod hat keine Macht mehr. Es ist erledigt. Und wenn wir genau hingucken, sagt auch Paulus so, ich finde eben den Vers nicht, der kommt noch, da könnt ihr mich auch noch mal daran erinnern. Paulus sagt, als letzter Feind ist der Tod unwirksam gemacht, steht da. 1. Korinther 15, 26, da habe ich es gefunden. Also dort heißt er, wird der Tod weggetan oder so ähnlich, sagt glaube ich Elberfeld. Wenn wir in den Grundtext reingucken und die Grammatik beachten, ist das dort Präsens, also das ist ein tatsächliches Geschehen, indikativ Präsens, glaube ich, ist es, bin mir jetzt nicht sicher, irgendwo habe ich es hingeschrieben. Wer es genau wissen will, kann mich noch fragen, ich finde es danach. Also, es ist geschehen, wann denn? Auf Golgatha. Christus hat auf Golgatha, sagt uns Paulus im Kolosserbrief, die ganzen unsichtbaren Mächte entwaffnet. Er hat alles erledigt, hat alles verändert. Diese haben keine Wirkung mehr und damit auch der Tod. Also, jetzt hat der Teufel als Besitzer der Todesmacht die Eva verführt und damit ist, weil Adam die Verantwortung dafür übernommen hat, die Sünde oder Verfehlung in den Kosmos hineingekommen. Die Cherube, die gesündigt haben, waren außerhalb des Kosmos. Die Cherube, als die da waren, gab es diesen Kosmos noch nicht. Das müssen wir unterscheiden. Also dieser Kosmos ist ein Stück Schöpfung, was unterhalb der hochrangigen, der Arsch Angelus, wie es Neue Testament nennt, oder Erzengel angeordnet ist. Wir haben ja mal über die Aufhimmel, glaube ich, gesprochen. Hier war das so. Ja. Also alles, was in den himmlischen Bereichen passiert, ist ja Schöpfung. Die Cherube, die Anfangsengel, die hochrangigen Cherube, sind außerhalb dieser Schöpfung ins Dasein gekommen und nicht innerhalb. Also wir müssen die Schöpfung, die geschaffenen Himmel, von der Existenz Gottes mit seinen Personalwesen, die er hat, eben diese Cherube unterscheiden räumlich. Deswegen ist die Verfehlung, wenn du das so sehen willst, um auf die Frage zurückzukommen, wie dem Teufel auch in den Kosmos gekommen, aber er hat sie ja schon gehabt. Aber was die Auswirkung angeht, das ist erst durch Adam inszeniert worden. Also wenn der Adam die Verantwortung von seiner Frau nicht übernommen hätte, hätte Gott ihm eine neue Frau machen müssen. Das hat er auch nicht gemacht. Der Weg ging eben andersrum. Gut. Jetzt zum nächsten Vers 13, damit wir zu der Typologie auch gleich kommen, noch wichtig. Jetzt macht ja Paulus einen Nebensatz. Wir müssen eigentlich jetzt bei, wenn wir Vers 12 gelesen haben, bei 18 weiterlesen. So hieß es, wie durch einen Menschen die Verfehlung in den Kosmos hineinkam und so weiter, worauf alle verfehlten, haben wir gerade gelesen, 18. So wie es daher nun durch eines Menschen Übertretung, sagt er da weiter. Also er schließt da direkt an. Macht aber jetzt einen Nebensatz, um uns auch auf die Typologie hinzuweisen, auf das überfließende Geschehen in Christus, das alles, was wir jetzt noch besprechen dürfen, müssen, können, wollen, wie ihr auch das sehen wollt. Und Vers 13 heißt es, denn bis zum Gesetz, das ist ein wichtiger Punkt, Paulus spricht ja auch zu Juden, bis zum Gesetz war schon Verfehlung in dem Kosmos, die ist also unabhängig vom Gesetz entstanden. Verfehlung wird aber nicht angerechnet, wenn kein Gesetz ist. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Also er meint ja hier das mosaische Gesetz. Bis zum mosaischen Gesetz, zum Gesetz zum Sinai, war auch Verfehlung in dem Kosmos. Denn von Adam her haben sie da alle verfehlt. Das Gesetz kam da erst viel später. Und jetzt heißt aber, ohne Gesetz wird Verfehlung nicht angerechnet. Ja, warum hat denn Gott dann die Verfehlung angerechnet vor dem Gesetz schon, den Leuten, die von Adam her gelebt haben? Ganz einfach deshalb, weil die Bibel uns sagt, das Römer 2, Vers 14 und 15, will ich lesen dazu, es ein ganz bestimmtes Gesetz gibt, das in jeden Menschen hineingelegt worden ist. Er sagt hier, Römer 2, 14 und 15, denn wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Was ist denn das Selbstgesetz der Nationenleute, der Ungläubigen, eigentlich jedes Menschen? Vers 15. Jawohl, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Also Gott hat in jedem Menschen ein Gewissen, heißt im griechischen Grundtext eigentlich ein Mitwissen, ein Mitwahrnehmen. Synaidesis, das heißt Mitwahrnehmung, Zusammenwahrnehmung. Also ist noch einer, der nimmt mit mir zusammen etwas wahr, er sagt mir, dass du machst es falsch. Also das ist die innere Stimme, das Gewissen, das hat jeder Mensch. Deswegen sagt Paulus hier 13, auch vor dem Gesetz haben sie alle verfehlt. Obwohl ohne Gesetz wird ja keine Verfehlung angerechnet. Also müssen die auch unter einem Gesetz gewesen sein, nämlich eben dem Gesetz der inneren Stimme, des Gewissens. Sie haben genau gewusst, wenn du einen umbringst, das ist falsch, das musst du nirgends geschrieben stellen. Das ist den Menschen ins Innere gelegt. Und deshalb sind sie auch bestraft worden oder mussten sterben. Und deswegen ist auch bei Adam ganz klar, vor dem Gesetz hat ja auch Adam gelebt. Er hat nicht nur sein Gewissen, sondern ein göttliches Gesetz übertreten. Gott hat das ihm gesagt, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das sollt ihr nicht essen. War eine göttliche Anweisung, also ein Gesetz. Und jetzt hat Adam ganz bewusst dieses Gesetz übertreten. Seine Frau hat es vorher gemacht, unbewusst. Adam hat es bewusst gemacht. Und jetzt lernen wir in der Schrift, dass aufgrund dieser Tatsache alle nachfolgenden Menschen in den gleichen Zustand geraten sind, in den Adam sie gebracht hat durch seine eigene Verfehlung. Sie waren sozusagen, oder in dem Adam waren sozusagen samenmäßig alle Menschen drin. Das ist, klingt vielleicht seltsam, ist aber so. Wir haben ein biblisches Beispiel, um das zu veranschaulichen. Das ist Hebräer 7, Vers 9 und 10. In Hebräer 7, Vers 9 und 10 lernen wir, dass als Abraham die Könige besiegt hat im Tal der Könige und mit der Beute des Siegeszuges zurückkommt und zu dem König Melchisedek kommt von Salem, dass er ihm den Zehnten gibt. Das als Vorgeschichte. Und jetzt sagt uns der Hebräerbrief in Kapitel 7, Vers 9 und 10, was da passiert ist. Da heißt es hier, sozusagen ist durch Abraham auch von Levi der Zehnte empfängt, der Zehnte gezahlt worden. Denn er war noch in den Lenden des Vaters. Dieser Gedanke hat mit unserem Thema eigentlich gar nichts zu tun. Nur es geht um den einzigen Nachweis, dass in dem Adam die ganze Menschheit drin war. So wie in dem Abraham, als er den Zehnten an Melchisedek zahlte, gab es noch nicht mal den Jakob und den Isaak und vom Levi ganz zu schweigen, der dann Priesterstamm gewesen ist. Und da heißt hier, der Levi wurde in dem Abraham mitgezähntet, weil er in dem Abraham schon drin gewesen ist. Also die Bibel selber gibt uns den Hinweis, dass wir sozusagen in unseren Vorfahren schon drin gewesen sind. Also ist in dem Adam die ganze Menschheit drin gewesen, logischerweise, ist sie mitbetroffen von dem, was Adam gemacht hat. Jetzt die andere Frage, kannst du was dafür, dass du in den Adam drin gewesen bist? Hat uns da irgendeiner gefragt, dass ich in dem Adam gewesen bin? Wichtiger Gedanke für das, was nachher kommt, in dem Christus sind auch samenmäßig alle drin. Hat da einer gefragt, ob ich in dem Christus sein will? Auch nicht, verstehst du? Für beide Male bin ich völlig außen vor. Ich habe keinerlei Einflussmöglichkeit, weder bei Adam noch bei Christus. Das muss uns klar sein, weil dann wissen wir auch, dass die ganze Welt, der ganze Kosmos, inklusive auch der Engelwelt, einen ganz anderen Stand einnimmt bei Gott oder aus seiner heilsgeschichtlichen Sicht, als dass die üblichen Glaubenden, das ist keine Abwertung, sehen können aufgrund von Fehlinformationen durch ihre Hirten. Also wir müssen hier sozusagen für Gott eine Lanze brechen und müssen sagen, es liegt alles in seiner Verantwortung, er hat das so geregelt. Deswegen kann er auch im Hebräer 11 sagen, sie sind alle in den Ungehorsam eingeschlossen, damit ich sie alle begnadige. Ne? So einfach ist das. Also er macht das alles. Jetzt kommt natürlich einer und dreht den Spieß um und sagt, ja, wenn das so ist, dann kann ich ja machen, was ich will. Ist doch prima. Ne? Und da sagt Paulus, das geschehe nicht. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir das nicht als Berechnungsgrundlage für schlechtes Handeln nehmen. So, der Gedanke war also wichtig hier, dass die Verfehlung in dem Kosmos war und die Leute, die vor dem Gesetz lebten, nicht durch dieses Gesetz gerichtet werden konnten, sondern durch ein in ihnen liegendes Gesetz. Und jetzt sagt er weiter im 14, denn der Tod regierte von Adam bis auf Mose, deswegen wissen wir, dass das Gesetz, von dem man 13 redet, das Mosaische ist, auch über die, die nicht in der Gleichheit Übertretung Adams verfehlten, welcher ein Typ des Künftigen ist. Also der Tod regierte über jeden Menschen. Das Wort regieren werden wir heute Nachmittag nochmal wahrscheinlich ausführlich behandeln, weil das auch wichtig ist, was das heißt. Also der Tod regierte über alle Menschen, Punkt. Egal, ob da ein Gesetz war oder nicht, das spielte überhaupt keine Rolle. Der Tod regiert, das heißt, er hat Regierungsmacht. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, weil auch das Leben Regierungsmacht hat und weil in Christus sich alles geändert hat, kannst du jetzt schon vorausdenken, auch für Nachmittag, sind wir also im Leben heute Regierende. Das ist was ganz anderes, als wenn ich eben kein Regierender wäre im Leben. Aber der Unterschied, wie gesagt, später jetzt zur Typologie, weil die ist wichtig. Paulus bringt hier in einem Nebensatz eine ganz wichtige Sache zur Sprache. Er sagt, der Adam ist ein Typ des Künftigen. Euch steht, glaube ich, Bild, oder was die Elberfelder oder Lutherbibel sagt. Römer 5, Vers 14. Oder was steht bei euch? Können wir mal gucken. Vorbild. Ah, gut. Richtig. Also das Grundtextwort heißt Typos, griechisch. Was ist ein Typ oder ein Typos? Früher gab es ja Schreibmaschinen, könnt ihr euch erinnern. Heute machen wir alles mit Computer. Schreibmaschinen, die Buchstaben wurden Typen genannt. Ne? Ich glaube auch ein Typenrad, später dann die Schreibmaschine mit den wechselbaren Rädern. Typ. Ein Typ ist also ein prägendes Element. Oder vergleichbar mit einem Prägestempel bei Münzen oder einem Siegel, was die Polizei die Tür macht oder der Rechtsanwalt auf sein Dokument. Also wenn etwas versiegelt wird, der Prägestempel für den Siegel wäre das gleiche Bild. Also mit einem Typ, wenn ich einen Typ wohin drücke, muss ich anschließend erkennen, was das ist. Also ein Typ hinterlässt eine Spur. Paulus sagt auch zu den Ältesten der Versammlung, ihr müsst Typen sein für die Versammlung. Das heißt doch, Beispiele sagen wir dann oft, prägende Typen. Das heißt, durch die Lehrer und Ältesten in der Versammlung muss die Gemeinde geprägt werden. Das ist der biblische Weg, damit wir das Wort Typ verstehen. Und jetzt sagt Paulus hier, der Adam ist ein Typ, ein prägender Typ auf den Künftigen, meint damit den Christus. Jetzt müssten wir also mal gucken, wo sind Übereinstimmungen zwischen Adam und Christus. Eine Übereinstimmung haben wir ja heute schon gehört. Er hat bewusst die Verfehlung von seiner Frau übernommen. Dazu komme ich gleich nochmal. Ich fange mal vorne an. Ich habe 8 Punkte zusammengetragen, die diese Typologie jetzt aufzeigen, die insofern interessant sind, dass wir auch innerhalb des Heilsplans Gottes wissen, warum das eine oder andere so abläuft. Die Typologie bei Adam ist ganz entscheidend, auch für die Auswirkungen bei Christus oder umgekehrt. Also es gibt da Verknüpfungspunkte. So, 1. Mose 1, Vers 27, die erste Stelle. 1. Mose 1, Vers 27 geht es um die Entstehung des Adam. Und in der Entstehung des Adam, wenn wir den hebräischen Bibeltext wörtlich lesen dürfen, erkennen wir eine dreistufige Entstehung. Adam ist in drei Stufen geschaffen worden, sozusagen. Wenn das so ist, müssten wir diese drei Stufen der Existenz auch beim Christus wiederfinden, wenn er ein Typ auf den Christus ist, wie uns Paulus hier im Römer 5, Vers 14 sagt. Also es steht dort im Bibeltext, klar, im normalen Bibeltext, 1. Mose 1, 27, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, steht glaube ich bei euch, männlich und weiblich schuf er sie. So, jetzt haben wir das kein Problem, aber wir müssen mal ins Hebräische gucken. Im Hebräischen heißt ja Gott einmal El, einmal Elohim. Und die Engel als Mehrheit werden auch Elohim genannt. Und wenn ich jetzt noch weiß, wie der Adam entstanden ist oder wie die Frau entstanden ist, das müssen wir gleich noch klären, dann verstehe ich diesen Vers hier ganz anders. Ich will versuchen, euch das zu ermitteln. Es ist nur ein Angebot, ich verstehe das nicht, dass ich das jetzt als absolut setzen will. Ich finde es hochinteressant, dass es so ist. Passt auch zum Christus, wir reden ja noch drüber. Und folgendes, wörtlich gelesen heißt es, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Hebräisch Bezalmo, also in seinem Bild. Einzahl. Dann heißt es weiter, im Bild der Götter schuf er ihn. Das steht nämlich im Bild der Elohim im Grundtext. Nur die Übersetzer übersetzen auch Elohim nur mit Gott. Und weil sie von Typologie vielleicht das nicht so sehen, haben sie hier eben wieder Gott geschrieben, sodass du meinst, das doppelt genannt. In Wirklichkeit wird hier eine zweite Qualität angesprochen. Adam wurde also im Bild Gottes geschaffen, im Bild der Götter, das sind die Engel, und dann steht, und männlich-weiblich. Der Adam wurde männlich-weiblich geschaffen. Jetzt steht hier, er schuf sie männlich-weiblich. Daraus implizieren die Leute gleich, ja, den Adam und die Eva. Die waren ja dann männlich und weiblich. Aber hier geht es doch um die Erschaffung des Adam. Da ist von der Eva noch gar keine Rede. Die kam doch später. Wie, werden wir gleich noch klären. Also wenn der Adam männlich-weiblich geschaffen worden ist, war doch beides in ihm drin. Wie hat denn Gott die Eva gemacht? In dem meisten Bibeln steht, glaube ich, ein Name, eine Rippe oder sowas. Das Wort Rippe steht dort nicht, sondern da steht Hebräisch Zella. Hebräisch Zella heißt die Hälfte vom Ganzen. Wir haben hier ein wunderbares Beispiel, die Tür hier. Die Tür ist eine Doppeltür. Die eine Hälfte einer Tür wird im Hebräischen auch als Zella bezeichnet. Die Bundeslade hatte zwei Kammern im Inneren. Also jeder wird als Zella bezeichnet, also die Hälfte vom Inhalt ist Zella. Die Hälfte vom ganzen Hebräisch ist Zella. Also müssen wir sagen, Gott nahm die Hälfte vom Adam und machte daraus seine Frau. Das steht eigentlich im Grundtext. Ob er die Hälfte vom ganzen Adam genommen hat, oder die Hälfte der Chromosome, oder die Hälfte wie nennt sich die Zelle, die aus der da alle machen, ganz komisch nicht drauf. Die Stammzelle. Ne? Das will ich gar nicht entscheiden, verstehst du? Aber Rippe steht dort nicht. Das ist entstanden, weil man meinte, die halbe Seite, das ist die Seite. Wenn der Seite hast du die Rippen, also hat er wohl die Rippe genommen. Gott hat die Eva aus Zella, aus der Hälfte vom Adam gemacht. Ob der ganze Adam halbiert worden ist oder nur seine Chromosomen geteilt worden sind, das will ich nicht entscheiden. Das ist mir auch egal. Wichtig ist, die Hälfte. Das ist insofern wichtig, dass sie, nämlich die beiden Hälften, vorher männlich-weiblich waren. Also Adam ist geschaffen im Bild Gottes, im Bild der Engel und männlich-weiblich. Er war alles preis, gleichzeitig. Also er hat eine ganz andere Struktur gehabt, bevor die Eva aus ihm herausgenommen worden ist. Das Teilen des Adam, dazu kommen wir gleich noch, ist ja auch ein Bild auf den Christus und seiner Leibsgemeinde, deswegen die Typologie. Aber ich will nicht so viel zu dem einen Punkt jetzt vorwegnehmen, das kommt ja noch.
Was meint im Bild der Engel, also was haben wir mit den Engeln gemeinsam oder von ihrem Bild?
Ja, wir werden gleich feststellen, bei Christus ist der dritte Punkt, wo es sein Engelstatus gewesen ist. Also wenn der Adam auch ein Bild in der Engel gemacht worden ist, als Typ auf den Christus, müssen wir beim Christus mal gucken, wo ist denn seine Engelstufe gewesen. Es geht auch hier um den Herabstieg des Christus. In der Erschaffung des Adam wird auch der Herabstieg des Christus typologisch dargestellt. Christus war Gott gleich, damit bin ich gleich beim ersten Punkt, die Gleichheit, Philipper Kapitel 2, da steht im Vers 6, er existierte in der Gestalt Gottes und hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Es gibt noch einige andere Stellen, ist nicht so gravierend, das ist die wichtigste. Also Christus war Gott gleich. Der Adam wurde geschaffen im Bilde Gottes. Wir haben auf einer niedrigeren Stufe die Darstellung, typologisch, Bild Gottes, Jesus Gott gleich. Dann heißt es bei Adam, in dem Bild der Elohim wurde er geschaffen. Jetzt ist Christus auf seinem Herabstieg Philipper 2, Vers 6, Erniedrigung auch auf Engelbasis gewesen. Wer hat denn bei Abraham, 1. Mose 1, 1. Mose Kapitel 18, wer hat denn mit dem Abraham geredet? Da heißt, Yahweh kommt, Yahweh, der Gottesname, steht da, kommt mit zwei Engeln zum Abraham, isst mit dem, redet mit dem, geht mit dem ein Stück des Weges, guckt nach Sodom, feilscht mit ihm um die Leute in Sodom und Gomorra. Der Yahweh des alten Bundes, der Jehova oder Yahweh des alten Bundes, ist mehrheitlich der Beauftragte Gottes, nämlich sein Sohn, der Christus im Alten Testament. Wir finden immer, wenn Gott handelt, die Bibel sagt, Jesus ist seine Rechte, seine Hand, sein Beauftragter, also der Handelnde, das Wort. Christus ist immer das ausführende Organ des Gottes, des Vaters, also der Sohn macht, was der Vater will. Und im ganzen Alten Testament, der Fels bei ihnen folgte, war der Christus, sagt Paulus. In der Apostelgeschichte wird vom Dornbusch geredet, dass dort ein Engel gesprochen hat. Im Alten Bund steht, Gott sprach dort. Also verstehen wir, der Engel heißt ja Beauftragter oder Künder. Wir dürfen das Wort Engel nicht so mit Weißes, mit Flügeln da sehen. Das ist ein Wesen, das einen göttlichen Auftrag hat. Also können wir bei Christus, der die Gottgleichheit besaß und diese Gottgleichheit verlassen hat, auch Engelstatus sehen. Auch das Gesetz hat er ja als Vermittler von Engeln zu Gott vermittelt und so weiter. Also er ist ständig am Handeln. Christus ist im alten Bund ständig präsent. Das ist sein Engelstatus. Den kann ich hier deutlich erkennen und im Adam ist es abgebildet in eben diesem Vers 1, Vers 27. Und dieser Engelstatus bei Christus war Teil seiner Erniedrigung. Und die dritte Stufe, männlich-weiblich, von der hier die Rede ist, bei Adam, finden wir bei Christus ja auch. Was sagt er denn? Selbst von sich. Matthäus 8, Vers 20. Ich bin der Menschensohn. Er bezeichnet sich selbst als Sohn des Menschen. Und jetzt in Epheser 5 macht Paulus ja ein Bild auf von Mann und Frau. Und den Vers 32 wollte ich euch hier ans Herz legen, als Ergebnis dieser Argumentation. Da sagt er, dieses Verhältnis zwischen Mann und Frau, Epheser 5, Vers 32, ist ein großes Geheimnis. Aber damit ist er noch nicht fertig. Jetzt sagt er noch, ich deute es auf Christus und die Ekklesia, die Gemeinde. Also das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist ein Geheimnis, wie es für Christus und die Leibesgemeinde besteht. Verstehst du? Christus war also auch männlich-weiblich. Die Leibesgemeinde ist, solange sie von ihm getrennt ist, weiblich. Weil Paulus sagt, die Herrlichkeit des Mannes ist die Frau, also seine Umgebung. Und wenn die vereinigt sind, dann ist eine neue Männlichkeit da und es gibt die nächste Weiblichkeit. Das ist aber ein anderes Thema, nur damit er versteht. Adam wurde im Bilde Gottes gemacht, im Bilde der Engel und männlich-weiblich. Jesus hatte Gottgleichheit, hatte Engelstatus und war Mensch. Und das Geheimnis zwischen Christus und seiner Gemeinde wird männlich-weiblich definiert, Epheser Kapitel 5. Also sehen wir hier, die Typologie, von der Paulus spricht, in diesem Vers hier, Römer 5, Vers 14, hat eine ganz interessante Ausgangsbasis. Aber es geht ja noch weiter. Ein zweiter Punkt wäre, dass der Adam geteilt worden ist, haben wir eben darüber gesprochen. Die Eva wurde aus ihm genommen als Hälfte. Denk an die Doppeltür, Zella. Gott nahm Zella, nicht Rippe. Gott nahm Zella von dem Adam und machte die Eva. Also wurde der Adam geteilt, egal wie du dir das vorstellst. Ich will da gar nichts vorgeben. Ob es eine Chromosomenteilung war oder eine buchstäbliche Teilung, jedenfalls steht dort, das Geteilte wurde mit Fleisch verschlossen. Also er hat ein Fleischesleib bekommen. Vorher hatte er offensichtlich auch eine andere Leibesdarstellung als die Fleischesleibesdarstellung, weil das war ja schon eine Abwertung, eine Teilung ist ja eine Reduzierung. Also der Adam wurde reduziert, es wurde ihm die Hälfte genommen. Jetzt war er nur noch halb so viel wert. Deswegen sagt man ja manchmal bei uns, die Frau ist die bessere Hälfte, so als Schatz. Und jetzt, wo findest du das bei Christus wieder? Wenn der Adam ein Typ auf den Christus ist, müsste doch auch der Christus geteilt worden sein. Und genau das ist passiert. In Offenbarung 13, Vers 8 wird uns davon berichtet, in Offenbarung 13, Vers 8, wie in der ganzen Offenbarung, steht ein Wort, das heißt Ländlein. Wir finden in der Bibel ja beides. Wir finden das Wort Lamm. Johannes sagt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt oder die Verfehlung des Kosmos aufhebt, steht da wirklich. Und in der Offenbarung wird nicht vom Lamm gesprochen, sondern vom Ländlein, Verkleinerungsform. Warum? Weil das Ländlein, ich will das jetzt nicht ausgiebig beweisen, das ist eine Predigt extra, das Ländlein ist, nehmt es einfach mal so hin, ich kann es auch beweisen, der vollendete Christus in Leib und Gliedern. Wenn der Christus ohne seine Glieder auftritt, ist er das Lamm, siehe Johannes. Sobald seine Glieder an ihm dran sind, nämlich die Ekklesia, die Leibesgemeinde, nennt ihn die Offenbarung Ländlein. Das ist nicht eine Verkleinerung im Sinne einer quantitativen Verkleinerung, sondern Ländlein, das ist was Besonderes, ein besonderer Status wird ausgedrückt. Wenn ich meine Frau Täubchen nenne, dann ist das ja eine Wertschätzung. Wenn ich sage, alte Ziege, Entschuldigung, dann wäre das keine Wertschätzung. Die Ziege ist größer als das Täubchen. Versteht ihr, wir können die Quantität ja nicht als Maßstab nehmen, sondern Lämmlein ist eine ganz bestimmte Bezeichnung, eine ganz bestimmte Wertigkeit für den vollendeten Christus, der in der Offenbarung 10 und 11 ja dann als Geheimnis Gottes bezeichnet wird, wenn er vollendet ist. Und da steht in Offenbarung 13, 8, ich habe es jetzt lange genug offen gehalten, steht, dass das Lämmlein geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Ich muss den Satz richtig lesen. Es geht um das Buch des Lebens, des geschlachtet wordenen Lämmleins von Grundlegung der Welt an. Also nicht das Buch existiert von Grundlegung der Welt an, sondern das Lamm wurde geschlachtet von Herabwurf des Kosmos an oder Grundlegung der Welt. Heilsgeschichtlich war das ein Zeitpunkt, nachdem die hochrangigen Cherube gesündigt haben, mit dem wir vorhin gesprochen haben, hat ja Gott die erste Schöpfung im Wasser herabgeflutet, in 1. Mose 1, Vers 1. Und der Kosmos, der herabgefallen ist, nachdem auch Neuen Testament, in diesem Moment ist auch das Lamm geschlachtet worden. Von Herabwurf des Kosmos an wurde das Lamm geschlachtet. Was ist denn Schlachten? Biblisches Schlachten, zerteilen. Als der Abraham seine Opfer hingelegt hat, die Opferhelfen, das Feuer Gottes fuhr da durch, waren das beide Hälften geteilt. Also das hebräische Schlachten teilen. Also wenn das Lämmlein geschlachtet worden ist, wurde es zerteilt. Das Schlachten des Lämmleins hat nichts mit dem Schlachten des Lammes zu tun. Das Schlachten des Lammes geschah auf Golgatha. Das Schlachten des Lämmleins geschah viel, viel früher, nämlich als der Kosmos herabgefallen ist, die erste Schöpfung, sagt uns Offenbarung 13, 8. Typologie zu Adam. Adam wurde geteilt, wurde männlich und weiblich buchstäblich, vorher war männlich und weiblich in einer Person, jetzt waren es zwei Personen. Christus war vorher mit seiner Leibesgemeinde zusammen, wurde dann geschlachtet, das heißt, seine Leibesglieder wurden in den Kosmos hineingegeben. Seitdem sind sie im ganzen Kosmos verstreut und seit Golgatha hat sich das umgedreht, jetzt sammelt er die Leibesglieder wieder zusammen, bis zur Vollendung des Gesamtleibes. Das ist doch der erste Schritt der Heilsgeschichte. Also seit Golgatha bis in die Mitternacht, nach einer Fragestunde male ich euch das nochmal auf, da sehen wir, wird der Leib wieder zusammengefügt. Paulus redet von Auferstehung, bei der Entrückung, das kommt noch, bringt da welche mit. Also der Leib wächst jetzt schon, der Leib wird langsam vervollständigt. Wenn er vollständig ist, ist das Lämmlein wieder komplett. Und dieses Lämmlein ist geschlachtet worden am Anfang im Grunde der kosmischen Geschichte nach Offenbarung 13, 8.
Von Grundlegung.
Vom Herabwurf des Kosmos an wurde er geschlachtet, plötzlich. Ne? So, und damit haben wir wieder die Typologie Adam, Jesus. So wie Adam geteilt wurde, wurde auch Christus zerteilt. Und das war wieder eine Reduktion, ein Herabstieg. Dritter Punkt der Typologie wäre zum Beispiel, was hat denn Adam im Paradies gemacht? Er hat allen Tieren Namen gegeben, sagt uns die Bibel. Müssen wir jetzt nicht lesen, das wissen die Bibellehrer. Was steht in Offenbarung 3, Vers 12? Auch den Siegern gibt Jesus neue Namen. Das heißt, alle, die gesiegt haben in der Stufe der Heilsgeschichte, die Offenbarung 3 beschreibt, bekommen die Sieger neue Namen. Wäre zum Beispiel auch eine vergleichende Typologie zwischen Adam und Christus. Oder was noch viel wichtiger ist, als der Adam die Schuld von seiner Frau übernahm, was hat er denn da gemacht? Er hat diese Frucht gegessen. Das heißt, er hat die Frucht verschlungen. Er hat die Frucht in sich hinein gegessen. Biblisches Essen, Vereinigung, Tischgemeinschaft, Vereinigung. Also immer wenn ich was esse, dann mache ich mich eins mit dem, was ich esse. Also hat Adam sich eins gemacht mit dem, was hinter dieser Frucht steckte. Typologie auf Christus lesen wir in 1. Korinther 15, 54. Da heißt es, verschlungen ist der Tod im Sieg. Jesus hat, wie der Adam den Apfel, Entschuldigung, die Frucht, jetzt fange ich selber schon an, so an, gibt es Wort, das ist mir noch nie passiert, wie der Adam die Frucht gegessen hat, verschlungen hat, hat Jesus den Tod verschlungen. Warum nennt er sich den Wurm? Psalm 22. Ich bin ein Wurm. Was macht denn ein Wurm? Ein Wurm verwandelt Todeswesen in Leben. Dafür sind die da. Die Würmer fressen alles, was faul und aas ist und machen daraus Leben. Nämlich sich selber. Jesus bezeichnet sich nach Psalm 22 als Wurm, Prophetie auf Christus. Er verschlingt Todeswesen und macht es lebend. Wir haben noch das Bild des Geiers im Alten Testament. Die Geier, da steht meistens Adler, das ist falsch. Die Geier, das sind die, die Glatze haben, die fressen auch Aas und verwandeln das in Leben. Also immer ein Bild auf den Christus. Der Wurm, der nicht stirbt und so weiter, ist einer, der sozusagen Todeswesen in Leben verwandelt. Und so haben wir auch hier durch das Verschlingen der Frucht und das Verschlingen des Todes in den Sieg das Bild der Typologie zwischen Adam und Christus. Der fünfte Punkt, der Adam wurde nicht getäuscht, haben wir vorhin schon mal gesagt, die Frau wurde getäuscht. Wie ist das bei Christus? Ist der Christus getäuscht worden? Nein, er hat ganz bewusst die Verfehlung des ganzen Kosmos auf sich genommen. Ganz bewusst auch die in erster Linie seiner Frau, nämlich der Leibesgemeinde. Er hat ganz bewusst das gemacht, 2. Korinther 5, 19 bis 21 steht das, dass er ganz bewusst diese Verfehlung übernommen hat. Und damit bin ich auch beim sechsten Punkt, nämlich, dass Christus wie der Adam zum Verfehler oder Sünder wurde. Und zwar, Christus wurde zum größten Verfehler aller Zeiten. Es gibt keinen größten Sünder als Christus. Das klingt vielleicht schockierend zunächst, aber warum denn? Der Adam hat ein Gesetz Gottes gebrochen und hat die Verantwortung von seiner Frau genommen und ist damit zum Sünder geworden. Christus hat alle Sünde aller Zeiten auf sich genommen und ist damit zum größten Sünder aller Zeiten geworden. Also auch hier in der Typologie immer wieder auch bei Christus eine Steigerung. Der siebte Punkt der Typologie ist in dem Adam, 2. Korinther 5, 14, wir haben es schon gelesen heute. In dem Adam sind alle Menschen gestorben. Und wie ist das bei Christus? In dem Christus, Paulus sagt, 2. Korinther 5, 14, ich lese es trotzdem nochmal. Wir glauben, oder sind zu dem Urteil gekommen, dass einer für alle gestorben ist. Christus. Also sind alle gestorben. Das heißt, so wie in dem Adam alle gestorben sind, sie sind auch in dem Christus alle gestorben, nur mit anderen Vorzeichen. Beim Adam ging es ins Verderben, beim Christus geht ins Leben. Wenn also in dem Christus, genau wie in dem Adam, alle gestorben sind, muss zwangsläufig auch alle, die in ihm gestorben werden, zum Leben kommen. Deswegen kann es keine endlosen Gerichte geben oder keine endlose Hölle. Das ist aber später noch ein Gedanke. Der achte Punkt der Typologie ist ein ganz wichtiges, weil es eben auch heilsgeschichtliche Auswirkungen hat. Wir lernen hier in Römer Kapitel 5, betrifft uns unmittelbar, in den Versen 15, 17, 18 und 20, dass alles, was in dem Adam geschah, auch in dem Christus geschehen ist. Aber Paulus versieht es immer mit einem das mache ich noch ausführlicher nachher, wie viel mehr und überfließend. Er sagt, so wie in dem Adam, so auch in Christus. Aber in Christus ist es viel mehr. Wie viel mehr oder überfließend, sagt er. Und daraus erkennen wir, dass die Typologie vorhanden ist, aber mit gegengesetzten Vorzeichen. Das heißt, in dem Adam führte sie ins Negative, in dem Christus führt sie ins Positive. Das heißt, die Auswirkungen sind gerade diametral. Es ist also entgegengesetzt. Die Auswirkungen sind entgegengesetzt, aber die Typologie ist erkennbar. Das heißt, Paulus hat recht, wenn er hier von einem Typ spricht, einem Typ des Künftigen. Wir können also am Adam ablesen in manchen Punkten, ich habe hier 8 aufgeführt, vielleicht findest du noch mehr, dass auch bei Christus das genauso Gott gemacht hat, nur eben ein wie viel mehr, besser und überfließend. Wie ist immer mit der Zeit? Man muss aufhören? Jetzt oder? Gut, dann mache ich ganz rund, bis darum bin den Sack zu. Wir haben ja gesagt, wir machen das etwas langsamer. Also der Vers 15 erklärt ja, das ist eigentlich der letzte vor der Mittagspause, der ist aber nicht so ausführlich zu behandeln unbedingt. Ich lese nochmal wörtlich. Jedoch, sagt Paulus, ist es nicht wie die Übertretung, also auch die Gnadengabe. Denn wenn in der Übertretung des einen die vielen starben, wie viele sind denn gestorben? Alle. Wie viel mehr wurde die Gnade Gottes und die Schenkgabe in Gnade der des einen Menschen Jesus Christus hinein in die vielen, das sind die gleichen vielen, überfließend. Darum geht es. Also die Typologie, die wir eben besprochen haben, Römer 5, Vers 14, beweist doch eindeutig, dass die alle und die viele bei Adam, die gleichen alle und viele bei Christus sind. Es gibt nämlich Bibelausleger, die sagen, Paulus gebraucht das Wort alle in 2 verschiedenen Bedeutungen. Das tut mir leid, da kann ich nicht mit. Für mich ist alle, alle. Und die Typologie beweist es ja. So wie in dem Adam alle sterben, so werden in dem Christus alle leben. Diese beiden Körperschaften hat Gott gesetzt, die können wir nicht wegmachen. Und wenn ich das doch weiß, dann weiß ich aber, wie Paulus hier sagt, diese Gleichung, die existiert, macht er positiv ungleich, weil er sagt, in Christus geschieht aber noch viel mehr, als in dem Adam geschehen ist. Es ist vergleichbar, aber bei Christus ist es viel mehr. Beim Adam ging es nach unten, beim Christus geht es nach oben. Das ist das, was wir mitnehmen können. Und das Ergebnis ist, Römer 11, Vers 36, vielleicht fange ich damit dann nach der Mittagspause an, dass nämlich Gott das ganze All wieder in sich hineinführt. Und das müssen wir uns dann nochmal in Ruhe angucken. Gut. Damit.